Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz, der Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, in der 21. Folge mittlerweile für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale, 21, ja, im Studium Generale zu organisieren. Wenn Sie wissen möchten, was vorher geschah, die Vortragsreihen dokumentieren wir in Ton und manchmal auch die Präsentationen. Sie finden das online auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz. Hier gibt es schöne Faltblätter mit dem Programm des Semesters und da steht auch die Internetadresse drauf, wo Sie dann die Vorträge finden können. Wie gesagt, in Ton dokumentiert, knapp 200 Vorträge mittlerweile, ein Online-Archiv, wie Sie es an keiner deutschen Universität oder Hochschule meines Wissens sonst finden. Und alles kostenlos und einfach so, na, das nenne ich Service. Also, schauen Sie mal drauf, Sie können sich das direkt im Netz anhören oder runterladen und solange Sie die Urheberrechte der Beteiligten berücksichtigen, sind Sie und wir auf der sicheren Seite. Die Werte des Westens ist in diesem Semester unser Thema. Warum? Ein Eindruck von mir war, dass der Westen sehr stark wahrgenommen wird ob seiner wirtschaftlichen Potenz. Und womöglich ein bisschen versäumt zu erzählen, dass er mehr zu bieten hat als Geld und Konsum. Und dass womöglich das, was er mehr zu bieten hat, die Ursache dafür ist, dass er wirtschaftliche Wohlfahrt genießt. Wie auch immer, wir haben 13 Vorträge, glaube ich, in diesem Semester für Sie zusammengetragen. Und heute Abend haben wir einmal mehr zu Gast Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Ich denke, die meisten von Ihnen werden unweigerlich von diesem Namen schon mal gehört haben, zumindest die Konstanzer sowieso, weil er hier mal an der Universität Wissenschaftsgeschichte gelehrt hat. Er ist ein diplomierter Physiker, ein promovierter Biologe und ein habilitierter Wissenschaftshistoriker. Und er begnügt sich nicht mit einem dreckigen Dutzend, nein, er hat schon 5 dreckige Dutzend Bücher verfasst, wahrscheinlich schon wieder mehr. Ich hinke immer ein Dutzend hinterher, etwa bei der semesterweisen Vorstellung. Also der Mann schreibt schneller, als ich lesen kann. Das ist doch was. Also, Herr Fischer war schon oft, wie Sie an unserem gelassenen Geplänkel merken, bei uns zu Gast. Und wird uns heute etwas erzählen über die Werte und Weisheiten westlicher Wissenschaft. Ich bin sehr gespannt drauf. Sie haben im Anschluss wieder Möglichkeit, mit uns hier vorne noch ein bisschen zu diskutieren und Fragen zu stellen. Und ich wette fast schon, dass wir zwei wieder einen Anlass finden, uns ein wenig zu streiten. In diesem Sinne viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Fischer.
Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, für die wunderbare Einführung, auch für die Einladung. Ich finde das erstaunlich, dass Sie immer wieder meinen, ich wüsste was zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Also ich habe so oft hier schon gesprochen, ich wiederhole mich gleich. Also wir hatten einen Professor, als ich Student war, da waren wir ganz sicher, dass der am Ende des Semesters leer war. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich habe auch alles gesagt, muss das auffüllen. Aber Sie haben ja gesagt, dass ich viel schreibe. Und der Grund, warum ich viel schreibe, ist, damit ich nicht so viel lesen muss. Es ist dann einfacher. Aber jetzt hatten Sie freundlicherweise, also ich habe das Beste an, also ich finde diese Aufmachung wunderbar und schöne Vorträge, würde gerne viele davon hören. Aber ich finde sehr interessant, der erste Satz, um Sie zu locken. Die Vortragsreihe Die Werte des Westens wendet sich ausdrücklich an ein Publikum ohne Vorkenntnisse. Das finde ich gut. Dann kann ich ja auch reden. Ich habe auch keine Vorkenntnisse. Und es gibt einen Wert, also ein Teil der deutschen Kulturgeschichte, wo der Wert überhaupt entdeckt wurde. Da werde ich gleich darauf eingehen, das ist die Romantik. Und in der Romantik gibt es den Kleist. Und der Kleist hat ja die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden wahrscheinlich. Und das mache ich jetzt auch. Ich fange jetzt damit an, ohne Vorkenntnisse meine Gedanken zu entwickeln. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich habe hier schon was liegen. Also Herr Friedrich hat freundlich darauf hingewiesen, dass ich 60 Bücher geschrieben habe. Das war im letzten Jahr der Fall. Inzwischen habe ich 3 weitere Manuskripte abgegeben und an einem arbeite ich noch. Und ich habe auch schon 2 neue Vorträge. Also ich bin beschäftigt, aber Sie können mich dann wieder einladen. Ich schlage Ihnen vor, das nächste Mal machen Sie etwas über Sport. Ich werde nämlich jetzt ein Buch über die Natur des Menschen und die Kultur des Sports schreiben. Das hat den Titel Erster sein. Und dann wäre ich der Erste, der darüber spricht. Also ich soll über Werte und Weisheiten des Westens oder so etwas oder der Wissenschaft im Westen sprechen. Und zunächst mal, Werte ist eigentlich das Thema. Ich habe die Weisheiten da reingeschmuggelt und ich möchte mit denen anfangen. Ich habe das nämlich aus einem ganz konkreten Grund getan. Ich fange jetzt mit einer persönlichen Geschichte an. Ich bin ein Anhänger von Weisheit. Das sind Sie sicher alle. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen und unter Weisheit nachschauen, Sie können das auch bei Amazon machen, aber ich empfehle Ihnen, gehen Sie in eine Buchhandlung, da gibt es die Weisheit der Pferde, die Weisheit der Indianer, die Weisheit der Ameisen, die Weisheit der Buddhisten, die Weisheit, was weiß ich auch immer. Es gibt nur nicht die Weisheit der Wissenschaft. Also noch ein Kloster hat eine Weisheit, vielleicht gibt es auch irgendwo die Weisheit der Journalisten oder die Weisheit der Politiker gibt es auch nicht, aber es gibt vor allen Dingen die Weisheit der Indianer und der Pferde. Und das könnte ja sein. Und das hat mich aber geärgert. Und ich bin nämlich der Meinung, dass in der westlichen Wissenschaft auch Weisheit steckt. Und da fiel mir ein fantastischer Titel ein. WWW. Weisheiten westlicher Wissenschaft. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht und das einem Verleger geschickt, den ich persönlich sehr schätze. Und 3 Monate lang keine Antwort bekommen. Was auch nicht ungewöhnlich ist. Also wenn Sie irgendein Manuskript einreichen, dann könnte sein, dass Sie 3 Jahre keine Antwort bekommen. 3 Monate war aber stark. Und dann meldete er sich und sagte, er hätte so lange gebraucht, weil er einen ganz neuen Verlag gegründet hat. Also das ist so eine Gruppe. Und in dieser Gruppe wird es einen neuen Verlag geben. Der hat aber einen alten Namen. Dieser Verleger hat nämlich die englischen Penguin Books aufgekauft. Und jetzt wird es im Deutschen Penguin Books geben. Und das erste Penguin-Book ist dann meins. Und der Titel sollte heißen Weisheiten westlicher Wissenschaft. Aber da wollte er der mir sagen, dass sein Haus dagegen ist. Weisheiten westlicher Wissenschaft, das würde keinen interessieren. Der meinte das ernst. Also wenn Sie ein Buch nennen, Weisheit westlicher Wissenschaft, das kauft keiner. Sie müssen das anders nennen. Und da habe ich... Es ist ja so, ich bin zwar ein prominenter Autor, wie Sie immer wieder betonen, was ich aber nicht glaube. Und zwar, weil ich deshalb ein prominenter Autor, also wäre dann zum Beispiel Franz Beckenbauer oder irgendjemand, ein FIFA-Präsident oder so, weil die können reinschreiben, dass sie das letzte Wort über den Titel haben. Ich kann keinen Vertrag unterschreiben, wenn ich darauf bestehe, das letzte Wort über den Titel zu haben. Dann unterschreibt der Verleger nicht. Der Verleger unterschreibt nur Verträge, wenn er das letzte Wort haben kann. Und die haben jetzt das letzte Wort gehabt. Und das Buch heißt... Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ach du dickes Ei. Das Buch ist aber ganz einfach aufgewandt. Also ich habe mich gewehrt und sonst was. Ich habe alle möglichen anderen Vorschläge gemacht. Ich kann da nichts machen. Ich kann jetzt entweder auf das Buch verzichten oder auf den Titel verzichten. Auf meinen Titel verzichten. Jetzt heißt das Buch also Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und die waren ganz begeistert davon, denn die sagen, das ist ein Zitat von Einstein. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört? Es ist nur nicht von Einstein. Es ist nicht bei Einstein nachweisbar. Es stand mal am Kanzleramt, weil der Herr Schröder auch meinte, dass das wichtig ist, aber es ist bei Einstein nicht nachweisbar. Es ist nicht von Einstein. Der Einstein würde doch Blödsinn nie sagen. Ich will Ihnen gleich erklären, was an dem Satz falsch ist. An dem Satz ist das unheimlich Blödes falsch. Und das ist ein Wert, den wir dann erkennen. Also Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ach du dickes Ei, aber so heißt das Buch jetzt. Aber in dem Buch stehen eben 50 Weisheiten. 50 Weisheiten heißt 50 Zitate von westlichen Wissenschaftlern. Und das Buch besteht aus dem Zitat und einem Porträt des Wissenschaftlers. Ich erlaube mir, Ihnen jetzt 10 dieser Weisheiten einfach vorzutragen. Und nach jeder dieser Weisheiten mache ich 20 Sekunden Pause, damit Sie Gelegenheiten haben, darüber nachzudenken. 10 Stück. Ich finde die alle unheimlich gut. Also es gibt 50 Stück, ganz toll. Vielleicht mache ich auch ein 11. noch. Also die wichtigste Weisheit, von der ich auch ein ganzes Buch gemacht habe, ist von Karl Friedrich von Weizsäcker. Er hat das 1943 geschrieben und der Satz geht so, man wird nicht sagen dürfen, dass die Physik die Geheimnisse der Natur wegerkläre, sondern dass er sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurückführe. Ich finde das eine ungeheure Weisheit. Jede Antwort, die Sie geben, ist geheimnisvoller als das Phänomen, das Sie untersuchen wollen. Sie können mit Ihrer Antwort immer nur tiefer in das Geheimnis vordringen. Und die Frage ist, wo Sie eigentlich ankommen wollen. Also das ist Karl Friedrich von Weizsäcker. Das ist das erste Zitat und ich finde, das ist eine Weisheit. Das zweite ist dann, weil das ja immer ums Geheimnisvolle geht, an den Geheimnissen steckt nämlich etwas besonders Schönes drin und das ist natürlich gefasst worden von Albert Einstein. Er hat in seinem Buch, wie ich die Welt sehe, Folgendes geschrieben, also das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das in der Wiege von wahrer Wissenschaft und Kunst steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge ist erloschen. Das gibt es übrigens auch in Einsteins eigenen Sprache, weil er hat das gesprochen mal und das auf Schallplatte aufgenommen. Das können Sie irgendwo krächzend abhören. Wie er das selbst spricht mit seinem schwäbischen Dialekt, klingt dann komisch. Sie dachten, das ist irgendein Schwabe, der nichts anderes zu tun hat, als am Blödsinn zu sagen, aber es ist Einstein. Also das ist mein Weltbild, das ist ein Buch für mich besonders wertvoll. Das Buch ist jetzt inzwischen 27. Auflage. Ich habe eine der ganz frühen ersten Auflagen mal bekommen. Also die erste Auflage ist von 1934, die habe ich natürlich nicht bekommen. Aber ich habe dann Anfang der 60er Jahre habe ich mir das Buch besorgt. Und als ich das aufgeschlagen habe, habe ich den ersten Satz von Einstein gelesen, den ich jemals gelesen habe, der hieß, Töten im Krieg ist Mord. Und das fand ich auch eine Weisheit. So, also das war der zweite weise Satz über die Wissenschaft. Also es geht ja um die Weisheiten der Wissenschaft. Wir haben jetzt diese beiden ganz tiefen Weisheiten. Jetzt möchte ich aber noch eine dritte Weisheit, Sie müssen 10 Stück aushalten. Die dritte Weisheit, die ich jetzt Ihnen vorschlage, geht auf einen Schotten zurück, James Clerk Maxwell. Der hat im 19. Jahrhundert unter anderem die Maxwell-Gleichungen konzipiert und ich sage Ihnen Folgendes, wenn Sie nicht wissen, was die Maxwell-Gleichungen sind, dann verstehen Sie fast nichts von dieser Welt. Sie verstehen nicht, wie Strom entsteht, Sie verstehen nicht, wie Relativitätstheorie funktioniert, Sie verstehen überhaupt nichts. Wenn Sie die Maxwell-Gleichungen nie kennengelernt haben, dann verstehen Sie fast nichts von Physik, aber nur nebenbei. Sie könnten mich mal einladen, die vorzustellen, tue ich aber nicht. Maxwell ist ein unheimlich kluger Mensch gewesen, ein grandioses Genie. Von dem habe ich auch nur ein paar Porträts geschrieben. Mein Traum ist, eine große Biografie von Maxwell zu schreiben. Und der hat sich mal mit dem berühmten Satz von Galileo Galilei auseinandergesetzt, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Und das glauben wir heute alle. Wenn Sie den Satz hören, dann sagen Sie, ja, so ist es. Die Physik ist ja mathematisch und Gott ist ein Mathematiker, der hat das so gemacht, dass man das mathematisch darstellen kann. Dieser Satz ist aber Unsinn von Galilei. Erstens hat Galilei den geschrieben, als er noch gar nicht wusste, dass es überhaupt Gesetze gibt. Er kannte kein einziges, hat das mal nur so geschrieben, wir plappern das nun alle nach und sind froh, dass wir einen klugen Mann haben, der uns das gesagt hat. Aber Maxwell hat das korrigiert. Ich lese Ihnen jetzt Maxwell vor. Und das ist der weise Satz. Vielleicht ist das Buch der Natur, wie man es genannt hat, Seite für Seite ordentlich aufgebaut. Wenn das der Fall ist, dann werden die einleitenden Abschnitte ohne die Teile erklären die Folgen und die Methoden, die uns in den ersten Kapiteln beigebracht worden sind, können vorausgesetzt werden und als Anleitung für die fortgeschrittenen Partien des Kurses dienen. Wenn es aber kein Buch gibt, wenn die Natur nur ein Magazin ist, dann ist nichts dümmer als die Annahme, dass ein Teil Licht auf die andere werfen kann. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Weisheit. Es gibt kein Buch der Natur. Es gibt vielleicht ein Magazin der Natur oder ein Heft, eine Zeitschrift. Und da hat eben auch ein Sozialwissenschaftler ohne Mathematik geschrieben, dann ein Künstler was gemalt, dann ein Dichter was geschrieben. Und die gehören alle zusammen. Und das muss man verstehen, um die Natur zu verstehen. Nicht ein mathematisch formuliertes Gleichungssystem, in der Mitte eine Ausnahme, nämlich die Maxwell-Gleichung. Aber das so nebenbei. Dann ein nächster Punkt ist der Zeitgenosse von Maxwell, der Ludwig Boltzmann, ein Wiener Physiker, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere eigentlich Selbstmord begangen hat. Ein großes Rätsel, warum. Der große Philosoph Karl Popper hat sich Gedanken darüber gemacht, warum ein Mann wie Boltzmann Selbstmord macht. Und Boltzmann Das betrifft jetzt einen Wert, der Wissenschaft hat Selbstmord gemacht, weil er der Erste war, der bemerkt hat, dass es eine objektive Beschreibung der Natur nicht gibt. Ihn interessierte die Frage, woher die Richtung der Zeit kommt. Warum geht die Zeit immer nur in eine Richtung? Also die Physiker sagen, warum nimmt die Entropie nur zu? Und Boltzmann hat alle möglichen Ableitungen gemacht, da wurde immer wieder Einwände erhoben und dann hat er sich zum Schluss darauf kapriziert zu sagen, dass wir in einem Weltall leben, in dem es verschiedene Bereiche gibt, so Schwankungen. Und es gibt manche Schwankungen, da ist die Zeit, da läuft in eine Richtung und da gibt es andere Bereiche, da läuft die Zeit in die andere Richtung. Und wir sind in dem Teil des Weltalls, wo die Zeit in eine Richtung läuft und damit konnte er seine ganzen mathematischen Ableitungen zusammenfassen. Aber als er das getan hatte, hat er gemerkt, dass er damit die Objektivität geopfert hatte. Denn jetzt hängt die Richtung der Zeit nicht von der Natur ab, sondern von dem Standpunkt, den er als Mensch einnimmt in der Natur. Und daraufhin hat er sich erschossen. Und der hat mal geschrieben, Boltzmann: Solange die Alchemisten den Stein der Weisen suchten, die Kunst des Goldmachens anstrebten, waren alle ihre Versuche fruchtlos. Erst die Beschränkung auf scheinbar wertlose Fragen schuf die Chemie. Das ist eine Weisheit. Die Beschränkung auf scheinbar wertlose Fragen schuf die Chemie. Die Alchemie wollte Gold machen, die ist gescheitert. Die Chemiker wollten nur verstehen, wie Bindungen zustande kommen, also scheinbar wertlos. Aber dann kommt die große Wissenschaft. Also das war jetzt das vierte Zitat. Ich gebe zu, Sie wollen, sind eilig, mal weiterkommen. Ich finde das fünfte gerade nicht. Doch. Das fünfte ist auch ein ganz wichtiges Zitat, das ich im Vortrag nochmal ansprechen werde. Also der Vortrag kommt noch. Also nicht. Erwin Schrödinger, großer österreichischer Physiker, bekannt dadurch, dass er eine Katze umbringen wollte mit ihrer Hilfe. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Der hat ein Buch geschrieben, Was ist Leben? Und in dem also zu einem Vorwort geschrieben. Also er ist Physiker, ein Buch über Biologie. Und das geht dann so: Wenn wir unser wahres Ziel, also unmittelbares, durchdringendes und vollständiges Wissen, nicht für immer aufgeben wollen, dann müssen sich einige von uns an die Zusammenschau von Tatsachen und Theorien wagen, auch wenn ihr Wissen aus zweiter Hand stammt und unvollständig ist und sie Gefahr laufen, sich lächerlich zu machen. Das ist meine Empfehlung. Wir kommen nur dann weiter, wenn einige den Mut haben, sich lächerlich zu machen. Also eigentlich klappt das jeden Abend in der Talkshow, da machen sich die Leute dauernd lächerlich, nur man kommt da nicht weiter. Also man müsste wirklich diese Idee, es ist wert, sich lächerlich zu machen, es ist wert, sich zu blamieren. Man muss den Mut haben, einfach aufzutreten und was zu behaupten, damit man ins Streitgespräch kommt. Insofern ist der Streit ja nichts Schlimmes, sondern ein Wert in der Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft sich nicht streitet, hat sie diesen Wert aufgegeben und dann ist sie schlecht. Herr Friedrich, wir müssen uns streiten, sonst hat das keinen Wert. Das sechste Zitat ist jetzt ganz kurz von Alexander von Humboldt. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich kann das immer nur wiederholen. Ich möchte, dass alle das auswendig kennen. Dieses Zitat ist nämlich das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Alexander von Humboldt hat mal gesagt, in einem Band finden Sie das über die Freiheit des Menschen: Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Sagenhaft. Soll ich nochmal vorlesen? Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Das meint natürlich Hegel und Kant, aber das ist jetzt was anderes. So, jetzt kommen wir in die Moderne. Konrad Zuse, den kennen Sie ja auch, hat mal irgendwelche Sachen zusammengelötet und dann als Computer verkauft. Und der hat dann mal in einem Interview in der Hersfelder Zeitung geschrieben: Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Gut, also das sind Weisheiten des Westens, aber die wollten die ja nicht. Dann, das ist eine harmlose Weisheit, die ich Ihnen aber dringend empfehle, auch immer sich zu merken. Die kommt von dem großen Francis Crick, der in diesem Jahr 100 geworden wäre, also 100 zu Geburtstag, 1916 geboren. Francis Crick, Doppelhelix, kennen Sie sicher, der große Wegbereiter der westlichen Molekularbiologie. Und der hat mal geschrieben: Was einen wirklich interessiert, ist das, worüber man plaudert. Ohne zu zögern, wandte ich den Test auf die Gespräche an, die ich in letzter Zeit geführt hatte. Und binnen kurzem konnte ich wissen, was ich wollte. Also wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, oder wenn Sie nicht wissen, welches Forschungsprojekt Sie anstreben, laden Sie Leute zu einer Party ein und plaudern mit denen. Dann werden Sie merken, worüber Sie plaudern, und dann machen Sie das. Das ist die Idee. Oder Zitat Nummer 9, wir kommen da gleich zum Ende. Mein Lehrer, ich habe ja das Glück gehabt, bei einem Nobelpreisträger promovieren zu können, Max Delbrück, der ja auch mal in Konstanz war. Und der, also Physiker und Biologe war, ich habe den versucht nachzueifern auf meinem kleinen, engen Bereich. Und der hat mal gesagt, und das ist auch wichtig, weil es die große Rolle, die die Wissenschaft spielen kann, aussagt: Ich habe früh schon entdeckt, Delbrück, dass man als Wissenschaftler die Welt stärker verändern kann als Cäsar. Und während man das tut, kann man ganz ruhig in einer Ecke sitzen. Also irgendwo sitzt jetzt ganz ruhig ein Wissenschaftler in der Ecke und verändert die Welt gerade mehr als Cäsar mit all seinen Armeen. Also es müsste nur einer einen Halbleiter entdecken, der einen Transistoreffekt hat, und dann ist die Welt mehr verändert als alles, was Cäsar gemacht hat. Oder es müsste jemand eine Quantenmechanik erfinden, und dann müssen sie 50 Jahre warten, dann gibt es die iPhones, und überlegen Sie mal, wer mehr erwirtschaftet hat für die Welt. Also die iPhones sind ja dabei, die menschliche Evolution zu verändern, wie Sie wissen. Die große Leistung der menschlichen Evolution ist der aufrechte Gang. Wir sind gerade dabei, den zurückzuschrauben. Wir gehen jetzt alle nur noch so. Irgendwann werden die ersten Leute auftauchen, die den Kopf unten im Gang haben, und das wird dann sich durchsetzen. Also, das ist meine Vorausprognose. So, das letzte Zitat ist jetzt mehr von einem Philosophen, Isaiah Berlin, ganze 20. Jahrhundert, also kommt aus Litauen ursprünglich, war dann in Oxford, hat unheimlich schöne Bücher geschrieben über die Wahrnehmung der Wirklichkeit oder was das eigentlich bedeutet. Und der hat sich über den Menschen geäußert. Und das geht dann so, und dann kommen wir auf den Begriff der Werte auch. Der Mensch hat keine eindeutige Natur, sei sie statisch oder dynamisch, denn er erschafft sich selber. Der Mensch erschafft seine eigenen Werte, und dabei verändert er sich. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, es gibt sie gar nicht. Also ich kann nicht einen Finger drauf sie zeigen. Also ich natürlich auf ihre Person. Aber was sie meinen mit ich, wenn sie sagen, ich will was, das gibt es nicht. Das müssen sie jeden Tag neu erfinden. Und dabei müssen sie jeden Tag sich für Werte entscheiden. Sozusagen sie selbst sind die Erfindung ihres Wertes. Das wäre eigentlich mein Vortrag gewesen, aber das hätte er nicht akzeptiert. So. Okay. Also vielleicht noch ein 11., dann höre ich dann wirklich mit denen auf. Die letzte Weisheit, also in dem Buch, also das sind dann 50 Stück insgesamt, letzte Weisheit ist kein Wissenschaftler mehr und auch kein westlicher Wissenschaftler mehr, sondern ein Poet und ein russischer. Das ist Anton Tschechow. Tschechow können Sie lesen, ich zitiere: Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich fest glauben, dass die Wissenschaft das Wichtigste, das Schönste und das Notwendigste im menschlichen Leben, dass sie die höchste Offenbarung der Liebe ist. Was wollen Sie denn noch, Herr Friedmann? Der Wert der Wissenschaft, die Offenbarung der Liebe, was kann denn wertvoller sein? Also, jetzt muss ich trotzdem das begründen wahrscheinlich. Denn wie ich Sie kenne, sind Sie damit nicht zufrieden. Also jetzt muss ich meine Zettel sortieren, so kommen wir ineinander. So, jetzt habe ich das alles gemacht. Also, die Werte der westlichen Wissenschaft, um die zu erzählen, muss man natürlich, also ich für mich ist das am besten, mit der Geschichte der Wissenschaft anzufangen, so wie sie heute existiert als westliche Wissenschaft. Natürlich gab es eine antike wissenschaftliches Vorgehen der Griechen, aber das würden wir nicht als moderne Wissenschaft bezeichnen. Da wurde natürlich ein bisschen technisch auch gemacht, es wurde deduziert, aber viele andere Sachen nicht. Also die moderne Wissenschaft, so wie wir sie einschätzen und begründen, fängt ungefähr im frühen 17. Jahrhundert an, also sagen wir mal 1610 bis 1630 etwa um diese Zeit. Ich bedauere immer, dass das in der Schule überblendet wird vom Dreißigjährigen Krieg. Man hat so den Eindruck, an dieser Zeit ist die ganze Welt nur mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigt, aber tatsächlich ist die Welt damit beschäftigt, die Wissenschaft zu erfinden. Und ich finde, wie Delbrück gesagt hat, das konnte man machen, während man in der Ecke saß. Bei dem Dreißigjährigen Krieg haben die Leute sich zusammengeschlagen. Das Ergebnis ist nicht besonders eindrucksvoll, aber das Ergebnis der Wissenschaft ist eindrucksvoll. Und das ist das, was ich gemeint habe. Aber das war der erste Wert, und die Wissenschaft ist gegründet worden, um einen ganz bestimmten Wert durchzusetzen. Und das ist der Wert, der in der Formulierung von Bertolt Brecht, der das im Theaterstück Leben des Galilei, diesem Galilei im Mundlicht, der auch da Johannes der Gaube gelebt hat. Ich halte dafür, dass das Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Das heißt mit anderen Worten, dem Tun, was sie machen, was sie unternehmen, und das kann jeder machen, Wissenschaft machen. Die Wissenschaft ist nicht ein geheimnisvolles Geschäft. So wie jeder kochen kann, kann jeder Wissenschaft machen. Also sie müssen nur sich ans Rezept halten. Manche misslingen die Gerichte, manche misslingen die Experimente, aber jeder kann das machen. Das sind ganz gemeine Handlungen, aber dabei steckt ein hoher Sinn. Und dieser hohe Sinn ist, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Das ist die Formulierung von Brecht. Und das wurde damals konkreter formuliert als Idee des Fortschritts. Das ist ein Wert. Und der Fortschritt heißt, dass man durch eigene rationale Tätigkeit, durch Experimentieren, durch induktive Logik und was man da alles einsetzen kann, dafür sorgen kann, dass die Zukunft besser wird, als die Vergangenheit war. Und damit ist die Idee des Neuen in die Welt gekommen. Also das Neue war neu vor 400 Jahren. Wenn heute einer sagt, wir müssen was Neues machen, dann können Sie ihm sagen, das ist alt. Das machen wir seit 400 Jahren. Also das Neue ist heute kein Wert mehr, das war vor 400 Jahren. Deshalb nennt man das ja heute nicht mehr neu, sondern Innovation. Aber dabei haben wir etwas vergessen. Damals war alles schlecht und deshalb war der Wert das Neue. Heute ist eigentlich alles gut, aber wir wollen nichts Gutes mehr, wir wollen das Neue. Wir haben merkwürdigerweise vergessen, dass das Gute ein Wert ist. Oder haben Sie schon mal gesehen, wir machen was Gutes? Nein, wir machen immer noch was Neues. In der Zeitung steht immer noch was Neues. Neues Produkt, neues Handy, neues iPhone. Schreiben Sie doch mal ein gutes iPhone, gutes Auto, gutes Produkt. Das hören Sie, das Wort gut ist verschwunden. Wir haben den Wert des Guten vergessen, weil wir das Neue machen wollen. Das Neue kann ruhig schlechter sein, aber das Neue ist der Wert. Und das kommt aus dieser Zeit. Und die andere Sache, die dabei auftauchte, ein Wert, der in der Wissenschaft eingeführt wurde, das kennen Sie heute ganz selbstverständlich, das nennt man den Wert der Objektivität. Aber der ist zunächst mal nicht so eingeführt worden, sondern eingeführt worden ist das Gegenstück. Und zwar, Sie kennen alle den Satz, Wissen ist Macht. Aber der ist so gemeint, dass Sie die Natur verstehen müssen, die Gesetze der Natur in irgendeiner Weise begreifen müssen, um dann diese Gesetze auszunutzen, damit die Natur sozusagen etwas für Sie tut. Das heißt, der Mensch kann es nur besser haben in Zukunft, wenn er sich der Natur unterwirft. Nicht die Natur beherrscht. Die Natur beherrscht ist völlig falsch. Das ist ein völlig falscher Gedanke. Der hat mit der wissenschaftlichen Ursprünglichkeit nichts zu tun. Die Idee ist, sich der Natur zu unterwerfen. Und unterwerfen heißt auf Lateinisch subjacere. Das heißt, man konnte nur dann sich der Natur unterwerfen, wenn man das Subjekt ist. Das dann der Natur gegenübertritt, die das Objekt ist. Und dadurch hatte man die Idee der Objektivität. Und man wollte dann die Welt beschreiben, in der man selbst nicht mehr vorkam, wenn man ja sich der unterworfen hatte. Also war das eigentliche Ziel, eine Welt zu beschreiben, in der ich nicht vorkam. Das nennt man Objektivität, eine Welt ohne ich. Das war der Versuch. Und er hat lange Zeit Bestand gehabt, lange Zeit geklappt und dann ist es plötzlich schief gegangen. Und das habe ich Ihnen schon angedeutet bei Boltzmann. Bei Boltzmann war plötzlich klar, dass die Richtung der Zeit nicht objektiv ableitbar ist, sondern etwas mit dem zu tun hat, was Menschen machen, was Menschen messen, wie Menschen eingreifen. Und das war für ihn ein so großer Wert, dass er gedacht hat, eine Wissenschaft, die nicht mehr objektiv ist, an der kann er nicht teilnehmen und hat sich umgebracht. Also es gibt auch Leute, die sagen, es gibt andere Gründe, warum er sich umgebracht hat. Eins war, dass er depressiv war, melancholisch, aber das kann man nicht so genau wissen. Wir lassen das auf der philosophischen Ebene, auf der physikalischen Ebene. Wenn wir sagen Depression, dann kommt hier noch einer und sagt, das ist rein medizinisch. Also das ist jetzt ein Wert, aber jetzt kommt noch ein viel anderer, wichtigerer Wert, den man immer übersieht und den Sie wahrscheinlich heute auch nicht so richtig bemerken. Wenn Sie Wissen sammeln wollen, dann ist ja wichtig, dass Sie keins haben. Sonst brauchen Sie ja nicht mehr zu sammeln. Also der eigentliche Wert ist das Nichtwissen. Sie müssen wissen, was Sie nicht wissen und dann neugierig sein, das Wissen zu erwerben. Und das ist europäisch. Und das hat angefangen bei Kolumbus. Kolumbus wusste nicht, was ihm passiert, aber er hatte den Mut zu schauen, was passiert. Also Sie kennen ja das Gedicht von Erich Kästner. Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Aber das ist natürlich trotzdem, Sie müssen den Mut haben zu fahren und Sie müssen den Mut haben, auch weiterzufahren, wenn die Vorräte nicht mehr ausreichen, um zurückzukehren. Diesen Mut und in der Hoffnung, keine Angst zu haben vor dem Neuen. Das ist der Wert der westlichen Wissenschaft. Deshalb ist das Eigentliche, wovon wir leben, ist, dass wir nicht wissen und den Mut haben, das Wissen zu erweitern. Und das finde ich eine ganz entscheidende, grundlegende Rolle. Und dabei passiert dann noch etwas anderes. Dieses Nichtwissen, und das kommt jetzt dieser Satz von Einstein, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Dieses Nichtwissen ist ja die Grenze des Wissens. Und jetzt können Sie überlegen, was eigentlich ein Mensch ist. Und ich habe eine einfache Definition des Menschen, die können Sie gerne verbessern. Aber meine Definition des Menschen ist, das sind die Lebewesen, die ihre Grenzen kennen und dann alles daran setzen, sie zu überwinden. Sie wissen, dass die Frage, was ist der Mensch, ist, wird durch Kant, durch drei Fragen definiert. Was können wir wissen, was sollen wir tun, was dürfen wir hoffen? Und die können Sie jetzt alle drei beantworten. Was können wir wissen, wo unsere Grenzen sind? Was sollen wir tun, sie überwinden? Was dürfen wir hoffen, dass das klappt? Und deshalb ist das, was hier passiert, human. Und deshalb ist der Satz mit dem Fantasie so blöde. Denn wenn die Grenzen das Wichtigste sind, das den Menschen antreibt, dann ist es gerade das Wissen, was ihn antreibt, weil das ja begrenzt ist. Dass das Beste, was im Wissen passieren kann, ist, dass es begrenzt ist. Die Fantasie tut gar nichts, die ist einfach leer, die platscht so vor sich hin. Deshalb stammt der Satz ja auch nicht von Einstein. Das hat Einstein schon gewusst. Wissen ist wichtiger als Fantasie, weil die Fantasie unbegrenzt ist, dadurch den Menschen keine Grenze nicht von über dich hinaus will. Die Fantasie ist irgendwas Leeres. Lassen Sie so hin. Kommt ja auch nichts mehr raus. Nur beim Wissen kommt was mehr raus. Deshalb ist dieser Satz, aber gut, das ist jetzt nur nebenbei. Also, und das ist ein anderes Problem mit dem Wissen und Nichtwissen. Das Nichtwissen ist ein ganz wichtiger Wert des Wissens, also der Leute, die Wissenschaftler sind. Denn es wird Ihnen aufgefallen sein, dass es ein paar Leute gibt, die alles wissen. Also der Papst zum Beispiel ist unfehlbar. Oder die Imame, die wissen alles. Die brauchen nicht zu überlegen, die wissen einfach alles. Da gibt es auch ein schönes Gedicht von Erich Kästner. Wir haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher. Jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Also das ist ja so, mit dem Glauben ersetzt man das Wissen, da ist keine Grenze da und dann wird man müde oder böse. Aber ich meine jedenfalls, und dann ist es so, wenn Sie eine Grenze überschreiten, dann kommen Sie in Neuland. Und dann müssen Sie gucken, dass Sie da etwas finden, was Sie noch nicht kennen. Da könnte sein, dass Sie sich blamieren bei dem, was Sie beschreiben. Wenn Sie überlegen, was heute die Grenzen unseres Wissens sind, dann haben wir das Gefühl, dass jede einzelne Disziplin ziemlich weit gekommen ist. Aber alle zusammen nicht finden. Und deshalb ist die eigentliche Überschreitung der Grenze die Zusammenarbeit der Disziplinen. Aber dabei passiert eben das, was Schrödinger gesagt hat. Das muss einer den Mut haben, sich zu blamieren, indem er das zusammenbindet. Also ich meine damit mich. Denn ich rede ja über so viele Dinge. Ich kann mich ja nur blamieren, wenn Sie auffassen. Das tun Sie ja auch. Also ich rede ja über Philosophie, über Physik, über was weiß ich, Geschichte. Das kann ich ja alles gar nicht wissen, aber ich versuche es zu sagen in der Hoffnung, dass irgendjemand merkt, dass ich das gar nicht weiß und sich dann meldet, hey, das ist aber falsch, dann danke ich Ihnen. Also wenn Sie sich einfach das von mir vorführen lassen, kommen wir ja nicht weiter. Also gut, das sind die großen ursprünglichen Werte des westlichen Wissens so vor 400 Jahren. Und dabei ist natürlich auch die Idee dann aufgekommen, das ist dann später in der Aufklärung ganz selbstverständlich, dass man selber denken muss, und selber agieren muss, dass man das nicht anderen überlassen kann, also man kann sich da nicht etwas geben lassen. Und dann taucht die Aufklärung auf, die das natürlich in einem großartigen Sinne metaphysisch weiterführt. Aber Sie wissen ja alle, dass die Aufklärung nicht immer weitergegangen ist. Die Aufklärung ist an eine Grenze gekommen. Und diese Grenze ist ja das, was wir wirklich wollen. Die Grenze, das Eigentliche, was für den Menschen wertvoll ist, ist eine Grenze. Ohne Grenze, wenn ihr Leben unbegrenzt wäre, würden sie gar nichts tun. Gar nichts würden sie tun. Da ihr Leben begrenzt ist, müssen sie sich beeilen, bis die Grenze erreicht ist. Grenzen sind das eigentlich Antrieb. Der einzige Wert, das wir haben, ist eine Grenze. Aber jetzt kommt die Frage, die Aufklärung hat gedacht, es gibt keine Grenzen für die Vernunft. Man kann das immer weiterführen. Und das Prinzip der Aufklärung war, ganz einfach aus, ich weiß, es gibt längere Bücher dazu, Sie haben auch viel mehr dazu. Ich muss ja das für Leute ohne Vorkenntnis, also für mich. Das Prinzip der Aufklärung war, wenn man was wissen will, muss man vernünftige Fragen stellen, also keine blödsinnigen Fragen. Und dann muss man auf diese vernünftigen Fragen vernünftige Antworten geben. Und wenn ich das getan habe, weiß ich Bescheid. So. Und dabei ist angenommen, dass bei den vernünftigen Antworten auf vernünftige Fragen keine Widersprüche auftauchen. Und das hat ziemlich lange geklappt. Bis eine neue Epoche kam, die nennt man Romantik. Und die Romantiker haben gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Zwar kann ich die vernünftige Frage stellen, wie viele Menschen in diesem Raum sitzen, und dann kann einer das zählen, und wenn ich mich dann verzählt habe, ist es einfach nur falsch. Also das heißt, also die vernünftige Antwort ist dann alle einsehbar, aber es gibt so Dinge, da kann man noch so viel fragen, da kommt man nicht zu einer Antwort, und das heißt, und die Romantiker haben dann unterschieden, dass man das Erforschen von Tatsachen von dem Erkunden von Werten unterscheiden muss. Und die Tatsachen, die finde ich in der Welt, die kann ich jetzt mit der Vernunft erkunden, aber die Werte nicht. Die Werte muss ich mir selber setzen. Und die haben auch damit gerechnet, dass bei den vernünftigen Antworten auf vernünftige Fragen Widersprüche auftauchen können. Und heute wissen wir, dass das der Fall ist. Wenn Sie die vernünftige Frage stellen, was ist Licht, dann wird eine vernünftige Antwort lauten, das ist eine elektromagnetische Welle. Die andere vernünftige Antwort wird lauten, das ist ein Strom von Photonen, aber die sind widersprüchlich. Das passt nicht zusammen. Also damit haben die Romantiker aber gerechnet. Die Romantiker haben immer damit gerechnet, dass sie jederzeit einen Widerspruch finden können. Und vor allen Dingen dann, wenn es um moralische Fragen geht. Und sie können, das haben die Romantiker auch gesagt, nie voraussagen, was passiert. Das haben die Aufklärer nämlich gedacht. Die Aufklärer haben gesagt, wenn ich nur rational Bescheid setze, wenn ich die Gesetze kenne, dann ist das determiniert, dann kann ich genau berechnen, was rauskommt. Wenn ich die Gesetze der menschlichen Moral kenne, daraus die ethischen Regeln halte, dann kann ich genau berechnen, was die Menschen glücklich macht. Und das nennt man Politik. Und das war die Idee der Aufklärung. Sie lachen darüber, so war die Idee. Es war ja alles aufgeklärt und die Romantiker sagen, gar nichts ist. Sondern da ist irgendwas, an was schief geht und da läuft irgendwas aus dem... Da muss man aufpassen, weil immer was Neues von Menschen eingeführt werden kann. Das ist das, was Isaiah Berlin gesagt hat, das Ich gibt es eigentlich gar nicht. Das Ich erschafft sich jedes Mal neu durch Werte und das hängt davon ab, was gerade der Fall ist. Und ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel, wo Sie immer jede Antwort vernünftig klingt, aber nie entscheiden können. Und ich hatte ja auf den Einstein hingewiesen, dass ich den Wehrdienst verweigert habe. Wenn Sie sich entscheiden, den Wehrdienst zu verweigern, dann stehen Sie vor einer Frage, nämlich, was ist wichtiger, das Land zu verteidigen oder Ihre Gewissensfreiheit? Und dann können Sie machen, was Sie wollen. Das kriegen Sie nie richtig gelöst, sondern das ist einfach eine Entscheidung. Das können Sie nicht rational argumentieren. Und Sie können auch nicht genau, selbst wenn Sie das Beste wollen, können Sie nicht sagen, dass das Gute wird. Also das hat ja Goethe im Faust den Mephisto sagen lassen. Ich bin Teil von jeder Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft oder umgekehrt. Ist ja egal. Die können manchmal nicht voraussagen, die können das Gute tun und tun trotzdem das Schlechte. Ich sage Ihnen ein klassisches Beispiel, das Sie vielleicht noch nie so gesehen haben. In der Nachkriegszeit hatte man Angst vor einem Poliovirus. Und da hat man dann gedacht, dann muss man so gut wie möglich die Hygiene verbessern. Dadurch haben die Leute geputzt und gestruppt und noch irgendwas. Und das Ergebnis ist, dass das Poliovirus die Kinder nicht im Säuglingsalter befallen hat, sondern wenn sie 10 Jahre alt wurden. Und dann wurden sie gelähmt, weil jetzt das Nervensystem differenziert genug war, um vom Polio attackiert zu werden. Das heißt, das Gute hat das Böse hervorgebracht. Komisch. Aber ich wollte nur, das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute, die die Hygiene gepredigt haben. Es ist nur so, dass sie das nicht sagen können. Und die Romantiker haben gesagt, wir müssen jetzt entscheiden, was für uns ein Wert ist. Wir können nicht das vollständig rationalisieren, wir können nicht immer damit rechnen, dass wir es komplett kennen, sondern wir müssen einfach damit leben, dass es da Ungewissheiten gibt. Und wir müssen jetzt für uns entscheiden, was wir wollen. Und die Werte sind nicht etwas, was man so rational ableiten kann, sondern was man immer neu wieder schaffen muss. Also das ist der eine schwierige wo die Romantiker eine ganz große Rolle spielen. Man müsste jetzt sozusagen viel über die Wertvorstellung der Romantiker machen, die von Handlungen, individueller Handlungsfreiheit gesprochen haben, aber das kann ich nicht. Da würde ich mich nur blamieren. Ich verschone Sie. Also ich gebe Ihnen diese Chance nicht, mich da zu attackieren. Ich wollte nämlich auf was anderes hinaus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es einen berühmten Philosophen, den Sie alle kennen, Friedrich Nietzsche. Und er hat mehrere Schlagwörter geprägt und eins von diesen Schlagwörtern heißt, es kommt zu einer Umwertung aller Werte. Und für mich ist, ich habe früher mal gedacht, das ist ja für Blödsinn, Umwertung aller Werte, wie sollen wir das denn machen? Das Kuriose ist nur, dass die Naturwissenschaften genau das gemacht haben. Nach 1900. Da ist die Naturwissenschaft nach 1900, die man manchmal Relativitätstheorie nennt, manchmal Quantenphysik nennt oder die alle zusammengehören, also die moderne Wissenschaft, nicht die klassische von Newton und Maxwell, sondern die moderne, da ist wirklich alles anders, ist alles umgewertet worden. Ich mache Ihnen das an ein paar Beispielen. Das Erste, was zum Wert der Wissenschaft gehörte, den ich nicht explizit genannt habe, weil er schon älter war als das 17. Jahrhundert, das war ein Gedanke von Leibniz, der hieß, dass die Natur keine Sprünge macht. Sondern es ist alles völlig klar, erfassbar, eben, es ist keine Lücke da, kein Loch in der Natur. Und im Jahre 1900 entdeckt ein Mann namens Max Planck, dass es die Lücken doch gibt. Die nennt man heute Quantensprünge. Und die sind so real wie nur irgendetwas. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, was das wirklich bedeutet? Also Sie zerlöchern jetzt die Natur. Also da ist gar nicht mehr sozusagen ein Kontinuum, da wo Sie reingucken können. Die Natur macht beliebig viele Sprünge und Sie, über die Sprünge können Sie nichts wissen. Das Kuriose ist, dass diese Sprünge eine merkwürdige Art von Objektivität halten, also sie kommen zufällig, aber die Zufälligkeit ist nicht die Zufälligkeit des Würfels, wo Sie nicht genau Bescheid wissen, wie der Würfel gerade fällt, sondern wo die Zufälligkeit des Würfels vom Subjekt her kommt, also nicht im Objekt liegt, sondern diese Zufälligkeit ist objektiv. Das Kuriose ist, man hat immer objektiv angestrebt und jetzt hat man sie plötzlich aber da, wo man sie nicht wollte. Sie können nicht voraussagen, wann ein Quantensprung kommt. Sie können auch nicht voraussagen, wann ein radioaktives Atom zerfällt. Sie können nur die Wahrscheinlichkeit angeben, dass es irgendwann mal passiert, aber Sie können es nicht sagen, was passiert. Und Sie haben auch keine Theorie dazu. Da gibt es etwas, was wir nicht wissen. Und das ist zum Beispiel auch schon eine völlige neue Umwertung. Die Wissenschaft war ja losmarschiert, um alles zu wissen. Das steckt ja auch in dieser Idee von Galilei, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Das bedeutet, Sie müssen zum Schluss alles auf Zahlen abbilden können. Also Galilei, falls Sie das jetzt nicht so laut lachen darüber, der Galilei hat das ernsthaft gemacht. Er hat gesagt, wir müssen alles messen, also zum Beispiel auch die Breite des Tors, das zur Hölle führt, und die Temperatur, die dahinter ist. Das Tor ist 3 Meter breit und die Temperatur ist 700 Grad. Steht bei Ihnen, können Sie nachlesen. Sie lachen heute darüber, aber Sie müssen wissen, dass da eine Idee hintersteckt, nämlich der Wert der Zahl. Ich muss die Zahl nur finden. Und hier die Leute sagen, jetzt kannst du machen, was du willst, die gibt es gar nicht. Es gibt bestimmte Dinge gar nicht. Und dann kommt der nächste Sache, also es gibt den objektiven Zufall. Und dann Widersprüche sind möglich. Also das Licht hatte ich schon erwähnt, Licht kann Welle und Teilchen sein, was die merkwürdige Konsequenz hat, dass Sie nicht mehr wissen, was Licht ist. Und in meiner Schulzeit hat man mir noch beigebracht, dass der Unterschied zwischen Wissenschaft und Philosophie darin besteht, dass Philosophie mit Fragen beschäftigt, die immer offen bleiben, und Wissenschaft sich mit Fragen beschäftigt, die man irgendwann beantworten kann. Und jetzt kommt raus, die Fragen der Wissenschaft sind genauso wie die Philosophie. Man kann die nie wissen. Sie können nie wissen, was Licht ist. Sie können alles machen, was Sie wollen. Eine Rolle vorwärts, ein Handstand, Überschlag oder sonst was. Sie werden immer noch nicht wissen, was Licht ist. Und das müssen Sie jetzt nehmen. Das ist so ein neuer Wert. Das ist eine Umwertung der Werte, dass Sie der Natur, sagen wir mal, ihre Freiräume lassen. Es gibt keine deterministische Wissenschaft, sondern es gibt nur ein Geschiebe, Gemurmel, das Sie von irgendeiner Weise von oben aus betrachten können. Aber die eigentlich spannende Entdeckung ist die, dass man ja immer geglaubt hat, in der klassischen Physik, dass man irgendwann genau sagen kann, wie zum Beispiel ein Elektron aussieht oder ein Atom aussieht. Und ich nehme an, die meisten von Ihnen, wenn Sie das Wort Elektron hören, haben Sie eine genaue Vorstellung. Das ist wie eine Billardkugel, nur kleiner. Können Sie grün anstreichen, dann müssen Sie sich nur die Farbe grün. Also ich meine, irgendwie haben Sie das Gefühl, dass da etwas ist, was Sie sich denken können und anfassen können, so wie Ihr eigenes Ich oder sowas. Und die Physiker sagen nein. Und zwar ganz schlimm, die eigentliche Entdeckung der Quantenmechanik, abgesehen von der mathematischen Struktur, besteht darin, dass Atome gar kein Aussehen haben. Es gibt gar keine Atome als Dinge. Es gibt Atome nur als wirkende Dinge. Das kann die deutsche Sprache übrigens wunderbar ausdrücken. Das Wort Wirklichkeit heißt ja auch Realität, aber im Englischen gibt es nur Reality. Aber die Atome sind keine Realität, weil sie keine Dinge sind, von res. Die Atome sind nur Wirklichkeit, weil sie wirken. Das ist eine merkwürdige Sache. Das Atom selbst können Sie gar nicht zu fassen bekommen. Und das ist eine der ganz komischen neueren Entwicklungen der Wissenschaft im 20. Jahrhundert, dass es Dinge gibt, die entscheidend sind in der Wissenschaft, die es tatsächlich gar nicht gibt, als Ding. Also wenn Sie sich an den Mathematikunterricht in der Schule erinnern, da gibt es so den Übergang zur Infinitesimalrechnung, Integralrechnung, da wird so ein kleines Delta eingeführt, das dann so langsam gegen Null geht. Ja, das Wesentliche an dem Ding ist, dass es verschwindet, dass es gar nicht da ist, sondern es ist nur als Prozess da. Das Ding selbst ist nicht da. Das heißt, die Mathematik lebt davon, dass es Dinge gibt, die es nicht gibt, die sie, von denen sie aber reden können, einsetzen können. Und das ist genauso in der Atomphysik. Die Atome gibt es nicht, aber sie können dazu den Bildern machen. Und was sie dann tun, ist, sie entwerfen eine mathematische Struktur. Und das heißt, sie erfinden das Atom. Und das ist genau das, was die Romantiker gesagt haben. Wissenschaft kann nur im Modell der Kunst gelingen, indem ich der Natur die Form gebe, mit der ich sie verstehe. Das steht auch schon bei Kant. Der hat das schon geahnt. Und das steht auch bei Nietzsche. Nietzsche hat gesagt, die Gleichung, die Gesetze der Natur können nicht in der Natur sein, denn er hat in der Natur noch kein Gleichheitszeichen gesehen. Das könnt ihr aber selbst einsuchen. Da ist irgendetwas ganz Merkwürdiges passiert. Die Umwandlung der Werte besteht darin, das können wir jetzt auf einen einzigen Satz zurückführen, aber an dem müssen Sie kauen. Die Umwandlung der Werte besteht darin, dass Naturwissenschaftler keine Entdeckungen mehr machen, sondern Erfindungen. Eine physikalische Theorie ist die freie Erfindung eines menschlichen Geistes, so wie ein Gedicht von Rilke, die freie Erfindung eines Poeten ist. Rilke hat das Gedicht nicht entdeckt, sondern erfunden. Er hat es noch niemals erfunden, der Wind hat es ihm gesagt. Und das ist in der Physik genauso. Die großen Entdeckungen hat der Wind den Leuten mitgeteilt. Und das ist die Umwertung der Werte, die Nietzsche auf merkwürdige Weise vorausgesehen hat. Ich weiß nicht genau, was der damit meint. Ich finde den Satz nur gut. Also das ist alles anders. Wir haben plötzlich Sprünge. Und das Merkwürdige jetzt an diesen Sprüngen, das ist das Komische. Also die Natur macht keine Sprünge, hat Leibniz gesagt. Wenn er sozusagen die Natur als Ganzes, Einheitliches sehen wollte. Und jetzt kommt Planck her und sagt, da sind doch Sprünge drin, die Quantensprünge, die Sie hoffentlich richtig verstehen. Also wenn ein Politiker sagt oder ein Unternehmer sagt, Volkswagen macht einen Quantensprung, dann heißt das, dass man einen großen Satz nach vorne macht und alles wird besser und man geht in eine glänzende Zukunft. In der Physik ist ein Quantensprung das Kleinste, was es gibt. Es geht nach unten in einen Grundzustand, in dem dann Ruhe herrscht. Also wenn Sie in einem Land leben, wo die Bundeskanzlerin Physikerin ist und die sagt, dass sie demnächst in der Flüchtlingspolitik einen Quantensprung macht, dann schreien Sie auf. Das bedeutet nämlich, dass dann Schluss ist. Also Quantensprünge sind merkwürdige, trotzdem. Aber das Kuriose ist jetzt besteht darin, dass diese Quantensprünge eine Theorie hervorgebracht hat, die man nur verstehen kann, im Einzelfall, wenn man annimmt, dass die Beziehung zwischen den Teilen, die es in der Welt gibt, nicht lokal ist, sondern die Beziehung ist sozusagen global. Das nennt man Verschränkung, vielleicht haben Sie den Ausdruck schon mal gehört, oder Englisch Entanglement. Und wenn Sie das in eine einfache, philosophisch klingende Formulierung verwenden wollen, dann hat die Quantenphysik dadurch, dass sie Löcher entdeckt hat, bemerkt, dass die Welt gar keine hat. Das hatte ich immer schon mal gesagt. Es gibt keine Atome, es gibt auch keine Löcher, sondern die Welt ist ein Ganzes, das seine Teile nur dadurch hat, dass wir ihnen einen Namen geben. Das ist dann wieder die Subjektivität par excellence, aber jetzt nicht im Sinne einer Unterwerfung, sondern in dem Sinne, dass der Einzelne zeigt, dass die Naturbeschreibung seine ist, sondern dass an der Beschreibung der Natur ist der Mensch nicht rauszutrennen. Es gibt keine Welt ohne Ich. Es gibt auch kein Ich ohne Welt, das meinen die Hinduisten. Wenn sie nur da sitzen, lang genug meditieren und die Sonne angucken, dann wäre die Welt irgendwann nicht mehr wichtig. Also es gibt beides nicht. Aber wir können mal den Versuch unternehmen, eine Welt mit Ich zu beschreiben oder uns in der Welt zu sehen. Und das ist, das ist einer der ganz großartigsten Werte, die in der westlichen Wissenschaft entstanden ist. Und wenn ich das jetzt so alles so schildere, dann ist natürlich so, dass Sie am Anfang gedacht haben oder in der Aufklärung, als die Wissenschaft losging, dass man zum Schluss alles genau sagen kann. Vernünftige Fragen, vernünftige Antworten und dann weiß ich alles. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, dass alles, was Sie tun können, ist, Sie können das Geheimnis vertiefen. Und Einstein hat gesagt, das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Und das halte ich für den eigentlichen Wert. Dass Sie erkennen, dass sie nicht Bescheid wissen, das haben wir auch schon mal gehört von Sokrates, ich weiß. Aber der Satz geht viel tiefer. Bei Sokrates fehlt dann etwas, wenn ich das so sagen darf. Nicht schimpfen. Sokrates sagt ja nur, er weiß, dass er nicht weiß. Aber aus der Tatsache, dass er nicht weiß, folgt ja, nachdem ich gesagt habe, dass ich wissen will. Also ich weiß, dass ich nicht weiß und deshalb wissen will. Ich will ja über die Grenze des Nichtwissens hinaus. Und das kommt jetzt genau an dieser Stelle zum Ausdruck, dass ich es bin, der das Wissen haben kann. Es ist nicht die Natur, sondern ich weiß es, aber die Natur zeigt mir dabei meine Grenze. Das kann man auch zeigen bei Darstellungen, wenn man sich manchmal fragt, wie sind denn die Leute eigentlich auf diese komische Quantentheorie gekommen? Die fällt ja nicht vom Himmel und das ist ja eine ganz merkwürdige Zahlenkonstruktion, die man alles mal finden muss. Und da gibt es eine Beschreibung dazu von Werner Heisenberg, wie er auf die eigentliche Idee gekommen ist. Und wenn Sie die Beschreibung genau lesen, kommt die Stelle raus, dass er an der wusste, dass er auf dem richtigen Weg ist mit seinen Gedanken und seinen inneren Bildern, die ihn hingeführt haben. Er wusste, dass er auf dem richtigen Weg ist, als er merkte, dass in den Zeichen, die er zu Papier gebracht hatte, keine Freiheit mehr enthalten war. Und das ist die komische Umwertung dieser Werte. Früher hat man gedacht, Kreativität in der Klassenphysik ist die Freiheit des Gedankens. Das ist auch mit der Fantasie. Die Fantasie ist wichtiger als Wissen. Nein. Fantasie heißt Freiheit, keine Grenzen. Nein. In der Wissenschaft ist das eigentlich Entscheidende, die Stelle zu finden, an der Sie nicht mehr frei sind. Das nennt man dann auch eine Grenze. Und wenn Sie an dieser Grenze sind, dann wollen Sie darüber. Und das ist der Wert, auf den wir zusteuern. Und Sie müssen den Mut haben, bis zu dieser Grenze zu gehen und den Mut haben, dann darüber hinauszugehen und dann ruhig davon zu erzählen und die Angst zu überwinden, sich dabei zu blamieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ah, ich habe was vergessen. Ah, doch gleich noch einen Nachsatz. Nein, ein Nachsatz. Also ich wollte noch auf diesen Satz eingehen von Isaiah Berlin, dass ich, ach nee, machen wir vielleicht nicht. Also wenn Sie sagen, also was ich sagen wollte ist, also vorher hat man gedacht, dass man wissen kann, was ich bin. Also wenn ich sage ich, dann weiß ich, wer das ist. Also sollte man annehmen. Wer ist da? Ich, das war nicht gut. Die Frage ist, was dabei passiert, sagt Berlin, ist ja, dass sie sich immer neu erfinden müssen. Und sie erfinden sich natürlich am besten im Dialog, im Streitgespräch. Und dann muss er sein Ich gegen mein Ich. Und wenn die beiden stur genug sind, dann knallt es dabei. Aber das ist natürlich genau das, wo es ankommt, weil dann passiert etwas, dass sie gezwungen sind, das, was sie geschaffen haben, zu ändern. Und das, wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie bauen etwas, eine Statue, und dann merken Sie plötzlich, dass die Statue schon ganz gut ist, aber die muss noch weitergebaut werden, weil es ja ein ewiger Prozess ist, hat ja einen Einwand erhoben oder Sie haben gesehen, dann merken Sie es, dann bauen Sie daran weiter. Und das Ganze nennt man dann einen Bildungsprozess. Und was ich eben glaube, ist, dass dieses Feststellen, also das ist das, also die Nicht-Existenz des Ichs, erlaubt uns den eigentlichen Prozess der Bildung. Und dieser Prozess der Bildung ist nicht der, den die Politiker meinen, wenn sie Bildungsprogramme verorten, sondern da muss was ganz anderes her. Also Bildung ist gewissermaßen der Versuch, sich selbst zu finden. Meinetwegen im Streitgespräch mit jemandem, der das auch versucht, oder wahrscheinlich gerade. Aber Bildung ist nicht etwas, was verordnet werden kann. Bildung ist das, was man selbst machen muss. Und das ist auch, und dieser Wert, der wird heute nicht verstanden. Aber das war nur eine Ergänzung. Vielen Dank.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Fischer. Jetzt muss ich als Streithammel irgendwie Sie einbinden und versuchen, Ihre Fragen hier aufzunehmen und zu kanalisieren. Ich werde es wieder so machen, dass ich die Fragen kurz wiederhole, damit wir die auf der Aufnahme haben. Und da hinten haben wir schon eine Frage. Dann rücken Sie mal raus. Was an diesen Werten spezifisch westlich ist, ist die Frage.
Also alles das, was ich geschildert habe, der Beginn der modernen Wissenschaft im 17. Jahrhundert und die Verwandlung in die Quantenphysik, ist alles europäische Kultur. Niemand hat da sonst teilgenommen. Also das ist... Nein, das ist aber da erfunden worden, das ist ein Exportartikel. Eine der spannenden Fragen ist, warum dieser Exportartikel gelungen ist. Aber es ist... Also es gibt ein schönes Buch, das ich immer wieder empfehle, von einem Italiener, Paolo Rossi. Das heißt Die Geburt der modernen Wissenschaft. Also, und der fängt damit an, die Geburt der modernen Wissenschaft ist in Europa passiert. Und Europa, Sie können das ganz einfach zeigen, Kepler war ein Deutscher, Galilei war ein Italiener, Descartes war ein Franzose, Bacon war ein Engländer, Huygens war ein Holländer. In jedem Land war einer tätig. Und es war nur da, nur in Europa und alles zur gleichen Zeit, was ein großes Phänomen ist, der Kulturgeschichte, das zu erklären, aber es ist ein westeuropäisches Phänomen. Also Sie können auch noch Osteuropa nehmen, wenn Sie Kopernikus dazu nehmen als Polen, aber es ist ein europäisches Phänomen. Aber das ist völlig klar da und dann die Wiederholung im frühen 20. Jahrhundert, das ist Planck, das ist Einstein, das ist Heisenberg, das sind Schrödinger, also Deutsche, Österreicher, Dänen, Engländer, aber sonst nicht. Aber danach strömte das dann aus. Aber das ist eine westliche Erfindung und ich glaube, dass in dem Sinne, was der Westen wirklich der Welt geliefert hat, ist Wissenschaft. Und ich würde das gerne als Weisheit verkaufen. Oder durch ihre Weisheiten, durch die Wissenschaft selbst. Also was jetzt Weisheit ist, ist natürlich schwieriger zu definieren, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Aber wir wissen intuitiv, was damit gemeint ist. So Sätze, mit denen man spazieren gehen kann.
Nun denn, kaufen Sie das dem guten Mann hier ab, womit er spazieren geht. Haben Sie weitere Fragen?
So begeistert, also bitte.
Ja, bitte. Also, es wird gefragt nach weiteren Beispielen, wo wir an der Grenze angelangt sind und dadurch den Schub bekommen haben, weiter zu marschieren, als wir bisher gelangt waren.
Also ich meine, wissenschaftshistorisch kann man ein paar Beispiele aufzeigen. Also das bekannteste Beispiel, was auch am leichtesten erklärt, ist Albert Einstein. Der hat hier erstmal eine spezielle Relativitätstheorie gemacht, indem er gezeigt hat, dass die Gesetze ganz bestimmten Regeln, also die Naturgesetze ganz bestimmten Regeln gehorchen müssen, die etwas anders sind als die, die man vorher gemeint hat. Und dadurch musste er leider eine Neubestimmung der Grundwerte Raum und Zeit einführen. Aber das, was er damit gezeigt hat, ist, dass man, also technische Ausdrücke sind Inertialsysteme, die man einführt. Und Inertialsysteme sind solche Koordinatensysteme, die so einfach gleichmäßig miteinander bewegt sind. Und jetzt, und das war schon eine Sensation. Und alle waren glücklich und alle haben triumphiert. Aber Einstein war depressiv, weil er ja doch eins wusste. Sie leben auf der Erde. Und die Erde ist alles Mögliche, nur kein Inertialsystem. Sie drehen sich um die Achse, sie haben die Bewegung, sie bewegen sich durch das Sonnensystem, diese Galaxie bewegt sich. Er musste also jetzt eine Theorie aufstellen, die alle diese Transformationseigenschaften in sich einwob und dadurch musste er eine ganz neue Mathematik lernen. Dafür hat er 10 Jahre gebraucht und das hat er dann vor 100 Jahren ungefähr geschafft. Und da hat er dann das Gefühl gehabt, er hat so hart gearbeitet, dass er jetzt eine Welt verstanden hat, die vollständig, so wie Leibniz sich das noch vorgestellt hatte, ein kontinuierliches Gravitationsfeld ist. Und da hat er gedacht, jetzt hat er es verstanden. Und war ganz froh. Und dann kommt diese Quantentheorie da rein. Also die Quantentheorie sagt, es gibt bestimmte Sachen, da ist kein Feld, sondern da ist nur ein Hopser. Und da hat Einstein gesagt, vielleicht kriegen wir die Hopser los. Und dann hat ihm einer gesagt, die Atome sind ja im Weltraum und wenn du da ein Feld hast, kontinuierlich, dann erwartest du ja auch, dass dieses Gravitationsfeld im Atom ist. Das Dumme ist, das kann man nur nie wissen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Denn wenn Sie wissen wollen, ob in einem Atom ein Feld ist, müssen Sie nachmessen. Dummerweise bestehen Messapparate aus Atomen. Es sind keine anderen bekannt. Wenn Sie also jetzt in einem Atom was messen wollen, also Sie wissen nicht, was im Atom ist. Und da hat Planck gesagt, da sind die Sprünge. Und da hat Einstein sich darüber geärgert und hat dann alle möglichen dummen Sachen gesagt, über die wir heute lachen können. Aber er hat das nicht haben wollen. Also da ist dann so, dass man da einen Fortschritt gemacht hat, wissen wollte. Aber der Wert, er hat sich dabei einen neuen Wert geschaffen, nämlich ein Kontinuum zu erreichen und keine Sprünge zu haben. Und diese Wertvorstellung hat ihn in die Irre geleitet. Und die großen Irrtümer von Einstein, also die ganzen Sachen, auch dieser Satz da, wenn das von ihm ist, der ist eben da, dass er hartnäckig an einem Irrtum festgehalten hat, den ich einsehen wollte. Und das ist natürlich jetzt eine schwierigere Sache. Das tun wir wahrscheinlich alle irgendwie hartnäckig an Irrtümern festhalten. Aber bei Einstein fallen die dann auf. Also populär. Aber war das jetzt Ihre Frage? Oder? Oder? Also wenn Sie jetzt, also könnte man vielleicht ein anderes Feld noch. Also das ist auch eine, ja, also schwarzer Körper, es geht nicht um schwarze Löcher, sondern um den sogenannten schwarzen Körper. Das ist ein Körper, der nur das Licht ausstrahlt, was er durch seine eigene Wärme erzeugt. Und das wollte man verstehen. Also Sie haben einen Körper und erwitzen den und dann bringt er Farben zum Vorschein. Und dann wollte man nur verstehen, wie diese Farben zustande kommen. Und man hat gedacht, das kann man auf die einfache Weise objektiv klassisch machen und stellt sich heraus, das geht nicht. Und das war dann Max Planck im Jahre 1900. Und der musste da etwas, also die Quantensprünge einführen. Und da ist bei Planck, müsste man jetzt, wenn man es auf der persönlichen Ebene schildert, das ist dann hier vielleicht angemessener, das hat ihn unheimlich geärgert. Also Planck war verzweifelt über diese Sache. Und das bedeutet, verzweifelt heißt ja nur, dass er einen Wert aufgeben musste. Der Wert für Planck war die vollständige Erklärung durch klassische Physik und das verschwand jetzt. Er musste jetzt etwas ganz Neues einführen und er musste diese berühmte kleine Gleichung einführen, E, die Energie des Lichtes, ist proportional zur Frequenz. Das klingt völlig harmlos. Denkt man so. E gleich H mal Nü. E proportional zur Frequenz. Aber das hat den Mann wahnsinnig gemacht, zur Verzweiflung getrieben, aus dem ganz einfachen Grund. Vorne steht die Energie. Die Energie ist ein großer Wert und für die gab es den großen Hauptsatz, dass die Energie erhalten ist. Die Energie kann nicht erzeugt und vernichtet werden, sondern die kann nur verwandelt werden. Die Energie ist konstant. Aber die Frequenz nicht. Und deshalb war in dieser Gleichung irgendwas physikalisch faul. Also er konnte das nicht begreifen. Das hat ihn zur Verzweiflung getrieben, weil er offenbar ein ganz neues Verständnis von der Wirklichkeit haben musste. Und die für Planck, die Energieerhaltung, musste sozusagen eine neue Interpretation bekommen. Aber die Energieerhaltung, dieser alte klassische Satz war für Planck, er hat das Wort selbst benutzt, ein Heiligtum. Und das war der große Wert und den musste er aufgeben und dadurch war er völlig verzweifelt. Also man kann die Geschichte der modernen Physik auch dadurch beschreiben, dass man in völliger Verzweiflung Werte aufgibt, um aber dann vielleicht doch zur Wahrheit zu kommen, was immer dann Wahrheit meint. Die Wahrheit ist dann auf jeden Fall völlig unanschaulich. Aber das sind ganz fantastische, grandiose Entwicklungen und also es gibt viele Berichte darüber, da kann man also immer nur sich wundern, wie diese Leute das zustande gebracht haben. Und die Frage ist, wo kommt das in dieser Zeit her? Also wo kommen diese Leute plötzlich her? Planck und Einstein und Heisenberg, wo kommen die her? Und Bohr, wo waren die? Warum gab es die nicht in Indien oder in China? Also ist die eine der spannenden Fragen. Also da gab es anderes, aber nicht das.
So als, wir haben noch eine Frage, ja bitte, zwei gleich, dann fangen wir mal mit Ihrer an. Also Sie, wie passt der Eindruck, dass der Wert des Wissens heute in seiner wirtschaftlichen Verwertbarkeit gesehen werden kann, zu den restlichen Werten, über die Sie heute geredet haben?
Also das ist eine klare Entwicklung im 19. Jahrhundert. Da muss man eine Wissenschaft extra einführen, was ich jetzt nicht tue, die man Chemie nennt, die Chemie. Und da gab es aber Probleme. Also wir tun immer so, als ob das alles gelöst ist. Es gab wirklich das Problem der Kindersterblichkeit. Und es gab das Problem, dass sie bestimmte Sachen nicht behandeln konnten. Und dazu musste dann überlegt werden, wie kann man erkunden, wie man die Kindersterblichkeit senkt, wie man Infektionen bekämpft. Und das ging nicht mehr im Einzelfall. Also sie konnten jetzt nicht mehr, die Wissenschaft war im 18. Jahrhundert etwas für Außenseiter, für Adlige, für Leute, die gespielt haben. Und im 19. Jahrhundert ist die Wissenschaft zum Beruf geworden. Und wenn das passiert, ändert sich natürlich die ganze Konstruktion. Jetzt wird auch die Verwendbarkeit oder Verwertbarkeit der Wissenschaft. Jetzt plötzlich gibt es Leute, die heißen Böhringer oder Merck oder Schering oder Bayer. Und die wollen jetzt nicht mehr wissen, ob etwas stimmt, sondern die wollen wissen, ob sie es verkaufen können. Und das ist aber jetzt eine Entwicklung, die unabhängig von den ursprünglichen Gedanken ist. Also da ist eine ganz große dramatische Wende auch im Denken, wie man damit umgehen kann. Das 19. Jahrhundert ist ein riesen Thema, also wissen Sie sicher. Aber da kommt genau das, was dann, also die Großformel ist Wissenschaftler zum Beruf. Es war früher, wenn Sie so wollen, ein Hobby, eine Profession. Es gab keine Anstellung, so wie Musiker, die waren früher nicht wirklich Angestellte, sondern das waren Leute, die kriegen ein bisschen Stipendium da, ein bisschen Geld da. Und plötzlich gab es dann die Angestellten. Und das ist ja ein Teil dieser sozialen Entwicklung. Also die Idee Wissenschaftsberuf, das ist die große Schrift von Max Weber 1917, die das dann darstellt, wie das passiert und was das dann bedeutet für unsere Kultur. Das bedeutet für unsere Kultur nämlich, dass wir alle Fragen, die wir haben, den Experten übertragen. Und das nennt Weber die Entzauberung der Welt. Was bedeutet, dass sie ihr Staunen an die Experten übertragen? Sie staunen gar nicht mehr, sie kaufen. Und das ist dann nicht gut. Sie müssen staunen über das, was die Experten machen. Das tun wir noch nicht mehr. Also die Idee von Weber ist völlig richtig, dass Wissenschaft zum Beruf wird. Das ändert das gesamte Sozialgefüge. Das ändert auch, Sie haben auch das Gefühl, dass Sie alles erklären können, weil Sie ja den Fachmann haben, der das erklären kann. Und wir vergessen aber, dass der Fachmann derjenige ist, der weiß, dass er es nicht erklären kann. Also klassisches Beispiel. Weber stellt in seiner Rede Wissenschaft als Beruf, also die, genau die ihr Problem angeht, nämlich die Verwertbarkeit, die Einsetzbarkeit, die Zunahme, Industrialisierung, also um was da alles so geht, stellt die Frage, ob die Leute, die im Saal sitzen, also wir reden von 1917, und die mit der Straßenbahn gekommen sind, ob die überhaupt noch wüssten, wie das eine Straßenbahn macht, loszufahren und anzuhalten. Ich kann Sie ja mal fragen. Also, oder wissen Sie, wie die ICE das macht, loszufahren? Oder so, wie eigentlich Bremsen funktionieren? Also, müssen Sie nicht. Und dann sagt Weber, das muss man nicht wissen, aber wir können ja, denn, wir haben einen Experten, den man fragen kann. Das Dumme ist nur, dass genau in dieser Zeit ein Experte namens Tesla, kennen Sie auch heute, Autofirma und sowas, also ein großer Elektromagnetiker, also Tesla hat geschrieben, dass er hat 80 Jahre lang darüber nachgedacht, was Elektrizität ist, er weiß es nicht. Also mit anderen Worten, wenn Weber meint, man könnte das beantworten, das kann man natürlich in der technischen Weise beantworten, indem wir sagen, da drücken Sie irgendwo drauf und dann entsteht Reibung und dann hört das irgendwann. Das können Sie natürlich sagen, aber dadurch haben Sie es nicht verstanden. Und das eigentliche Phänomen bleibt rätselhaft und das nenne ich eben die Verzauberung der Welt. Wenn Sie sozusagen den Mut haben, sich Ihres eigenen Gedankens zu betätigen und nicht dem Experten zu überlassen, denn der Experte ist ja schon verzaubert. Der hat die Welt nicht entzaubert. Die Welt ist nicht entzaubert, sondern die Welt ist verzaubert. An jeder Stelle wird das Geheimnis nur tiefer. Egal wie ein. Das Abfahren der Straßenbahn können Sie nicht erklären. Und falls Sie das noch nicht wissen, bis heute kann niemand erklären, warum Flugzeuge fliegen. Ich würde trotzdem mitfliegen. Also Sie brauchen keine Angst zu haben. Aber die Erklärung, die in den Lehrbüchern steht, ist Käse. Können Sie mal gucken. Das ist einfach Unsinn. Aber das steht da drin, weil das so nett klingt. Und dann sagt man, oh, verstanden. Das geht überhaupt nicht. Aber Sie können trotzdem fliegen. Also Tatsache, dass niemand weiß, warum das fliegt, bedeutet nicht, dass Sie abstürzen. Also aber das ist unheimlich, da ist ganz viel Stoff drin, den Sie da gefragt haben.
Ich hatte schon geahnt, Herr Fischer.
Jetzt kommt doch Weber.
Ich hatte es schon geahnt, dass Sie wieder den Weber falsch interpretieren. Ich habe es Ihnen schon mehrfach erklärt. Es ist falsch. Weber sagt genau das, was Sie sagen. Komisch, ne? Ich habe am Sonntag in der Vorfreude auf unseren Streit heute Abend nochmal Max Weber, Wissenschaft als Beruf, gelesen, um mich zu vergewissern, ob ich nicht falsch liege in meiner Interpretation und Ihnen etwas unterstelle, was Sie womöglich zu Recht behaupten. Nein, nein, Sie liegen falsch. Weber sagt nämlich, dass genau durch die Wissenschaft die vermeintliche Entzauberung, ja, auf der großen Ebene passiert. Wir haben keine magischen Erklärungen mehr, sondern rationale. Ja, in dem Sinne eine Entzauberung der Welt. Aber auf der anderen Seite, komisch im Vergleich zu dem Wilden, der sich das große Ganze als mit magischen Modellen erklärt, kann der Wilde nämlich erklären, wie sein Werkzeug funktioniert, mit dem er arbeitet. Da hat er überhaupt keine Magie im Spiel, das hat er verstanden. Wir können aber die Werkzeuge, die Technik, die wir nutzen, überhaupt nicht verstehen und dadurch entsteht mehr Zauber in der Welt durch die Wissenschaft. Das ist Weber, Herr Fischer. Ja. Aber wir hatten noch eine Frage.
Sie haben ja recht, aber das Schlagwort von Weber ist Entzauberung der Welt.
Für den ersten Vorgang, Herr Fischer.
Aber die Leute,
dafür, dass wir das große Ganze nicht mehr magisch und mythologisch erklären, sondern rational. Das ist die Entzauberung. Da ist nicht mehr der Zauberer, der irgendwas macht, sondern der Wissenschaftler als rationaler Mensch. Ja, aber durch die Rationalität, das ist der Witz von Weber, entsteht mehr Magie.
Ein leidenschaftlicher Verfechter einer Wahrheit, der ja nur bestenfalls gegenübertreten kann.
Da kommen wir gleich noch drauf. Sie sind ja mittlerweile bei was ganz anderem angelandet, aber das spare ich mir für mein Schlusswort auf.
Also, aber trotzdem, das ist eine unheimlich spannende Frage, was sich im 19. Jahrhundert tut mit den Sachen, die vorher angefangen haben. Da passiert im 19. Jahrhundert unendlich viele Dinge. Also unter anderem, also nicht nur, dass die Wissenschaft zum Beruf wird, sondern der Patient wird zum Gegenstand. Also vor dem 19. Jahrhundert mussten sie selbst gucken, dass sie wieder gesund wurden. Und dann kommt die Industrie und da kaufen sie ihre Gesundheit und plötzlich brauchen sie nichts mehr für sich selbst zu tun. Da ist heute das Problem. Sie sind der Meinung, dass wir als Patienten Objekte sind, die als Gegenstand einer, und das sind, aber wir sind keine Objekte. Also das ist sozusagen eine völlige Umwertung des Menschen im 19. Jahrhundert durch die Technisierung oder Entwicklung der biochemisch-pharmazeutischen, medizinischen Industrien. Aber das ist eine ganz spannende, andere Frage. Also das ist natürlich, ich habe ja nur ein bisschen erzählen können. Aber es ist da empfehle ich Ihnen das Buch von Jürgen Osterhammel, hier Konstanzer Historiker, das heißt Die Verwandlung der Welt, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Nachteil des Buches hat ungefähr 1500 Seiten. Also müssen Sie schon Zeit nehmen.
Okay, wir hatten hier noch eine Frage. Bitte.
Ich möchte nicht mehr als notwendig provozieren. Ihre Tour d'Horizon war sehr eindrucksvoll. Aber was ist denn nun eigentlich jetzt der Wert dieser Wissenschaft?
Was ist denn nun der Wert dieser Wissenschaft? Ganz provokationsfrei.
Also, das ist jetzt, also ich würde nicht behaupten können, dass ich das sozusagen global beantworten kann, sondern für mich ist der Wert der Wissenschaft, dass ich ununterbrochen Geheimnisse entdecke, dass ich staunen kann, dass ich mit Leidenschaft dabei sein kann. Und der andere Wert der Wissenschaft ist natürlich gerade die Umsetzbarkeit in pharmazeutische, technische oder mobile Geräte. Also das, insofern ist da auch ein finanzieller Wert drin, aber für mich ist Wissenschaft das große Abenteuer, das immer neue Grenzen erkundet und dann immer wieder Überraschungen trifft, ob eine bestimmte Weltbild und Weltanschauung, die man hat, da zusammengefasst werden kann. Also Wissenschaft ist ein offenes Abenteuer und das ist, wo man an den Grenzen immer wieder neue Grenzen trifft und das ist für mich der Wert der Wissenschaft, dass sie mir die Grenzen zeigt, an denen ich selbst tätig werden kann. Also es gibt sicher auf diese Frage, also eine große Frage, Herr Friedrich wird Ihnen das viel subtiler und
Sie schmeicheln mir immer, um abzuwenden, dass ich irgendwas nachfasse, Herr Fischer. Ich habe mit einer gewissen Sympathie Folgendes beobachtet. Ich nehme mal an, oder ich versuche mal, das, was ich heute Abend wahrgenommen habe, wiederzugeben in ein, zwei Sätzen. Ja? Ist es richtig, dass Sie sagen, in meinen Worten jetzt, Wissenschaft ist ein Prozess der Überschreibung unserer Weltdeutung.
Der Überschreibung unserer Welt?
Ja, wir schreiben immer wieder neu, wie wir die Welt deuten.
Ja, würde das sagen.
Also, schön, willkommen im Club, Sie sind bei den Sophisten angelangt.
Das hat mir gedacht,
das ist doch schön.
Also man braucht manchmal einen Umweg. Bitte? Man braucht manchmal einen Umweg, um dahin zu kommen, was Weisheit bedeutet. Ich bin nicht ein weiser Mensch, sondern nur ein...
Wer ist das schon?
Sokrates.
Nein, der hat ja gesagt, dass das gerade nicht ist. Nun denn.
Also es ist so, ich befürchte, dass wir zum Schluss bei allem Gefummel, was wir machen, allem Getöse, irgendwann bei ganz einfachen, tiefen Weisheiten, die man schon Jahrtausende lang formuliert hat, landen. Und eine der Weisheiten, die natürlich sofort Ihnen einfällt, ist, alles fließt, alles ist im Fluss. Also es gibt sozusagen nichts, was Sie anfassen können. Also tatsächlich ist es auch so, das halte ich für eine ganz tiefe Weisheit. Heraklit ist das natürlich. Und wir müssen eben das verstehen, was das heißt, dass alles im Fluss ist. Dann sind wir es ja auch. Und trotzdem ist natürlich klar, es kann nicht nur alles im Fluss sein, es muss ja irgendwo eine Grenze sein, an der man sich halten kann. Auch der Fluss braucht Ufer. Wenn der einfach fließt, ist ja aber nichts davon. Aber der Fluss hat auch die Möglichkeit, sozusagen stehende Wellen zu bilden, sodass Strukturen entstehen. Also in dem Satz, alles fließt, ist ja nicht die Antwort gegeben, sondern das Geheimnis enthalten, mit dem Sie jetzt anfangen können, sich ein eigenes Bild zu machen. Das finde ich so das Tolle an diesen Sätzen. Wir kommen nur zum Schluss, auf diese Sätze und freuen uns, dass wir angekommen sind. Dass wir da sind. Und das nennt man dann Dasein in Ihrem Fach.
Manche in meinem Fach nennen das so, ja.
Ich kann so sein, kein hier sein, sondern mein Dasein. Genieße das. Ich war gestern in einer Veranstaltung, da hat einer einen Vortrag gehalten, lassen wir jetzt weg das Thema, hat sein Manuskript vorgelesen und plötzlich nach 4, 5 Seiten hat er es weggeschmissen und hat gesagt, wenn er so weitermacht, ist er gar nicht da.
Na dann. Dann bleiben wir mal hier und schauen, wie es weitergeht. Ich weise Sie auf zwei Sachen hin. Erstens auf den nächsten Montagabend, da werden Sie einen Wert des Westens vorgestellt bekommen, nämlich den der Staatsbürgernation. Womöglich lohnt sich auch das. Da ist Professor Utz von der Hochschule Mannheim da. Und ich würde Sie gerne noch auf eine zweite Geschichte hinweisen, mit ein bisschen Vorausblick. Im Juni werden wir am 10. und 11. Juni hier eine Tagung haben, wo sich Leute, die sich mit dem Schreiben beschäftigen, zusammenkommen und zum Abschluss der Tagung oder am Ende der Tagung, im Anschluss an die Tagung, Samstagnachmittag, haben wir eine öffentliche Veranstaltung hier in der Aula und haben eingeladen den Schriftsteller Uwe Timm. Und das wird sicherlich ein spannender, interessanter Tag, eine interessante Veranstaltung. Hier liegen Kärtchen, da können Sie sich informieren. Und wenn Sie da hinein wollen, in die Aula, dann ist das ausnahmsweise mal nicht frei, sondern Sie müssen sich eine Eintrittskarte besorgen. Das kriegen Sie im Bücherschiff. Vielleicht nehmen Sie es mit, vielleicht haben Sie Lust, sich da auch hier in die Aula einzufinden. Aber erstmal nächsten Montag Richard Utz, der uns was über den Staatsbürger und die Nation erzählen wird. Herzlichen Dank, Herr Fischer, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.